Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie heute zu einem weiteren Videointerview in unserem Programm Ärzte fragen Ärzte sehr herzlich begrüßen. Das heutige Thema befasst sich mit den psychosozialen Effekten einer Pandemie, genauer gesagt der Corona-2-Pandemie, in der wir uns befinden, und den spezifischen Auswirkungen der Quarantänesituation auf die psychische Gesundheit des Einzelnen, Individuums, aber auch der Gesellschaft. Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, zu diesem Thema den anerkannten nationalen und internationalen Experten und Fachmann auf dem Gebiet der Sozialästhetik zu gewinnen, nämlich Herrn Universitätsprofessor Dr. Michael Musalek, den ärztlichen Leiter des Anton-Proksch-Instituts und Vorstands des Instituts für Sozialästhetik und psychische Gesundheit der Sigmund Freud Privatuniversität Wien und Berlin begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Musalek, lieber Michi.
Schönen Tag.
Ich darf dich ganz kurz unseren Kollegen und Kolleginnen vorstellen. Du hast in Wien an der Medizinischen Universität, in Wien an der Universität Medizin studiert. Hast den Facharzt für Psychiatrie und Neurologie an der Universitätsklinik für Psychiatrie gemacht und hast auch die Ausbildung zum Psychotherapeuten. Du hast dich auch habilitiert hier in Wien, warst viele Jahre tätig an der Universitätsklinik für Psychiatrie, sowohl in der Patientenbetreuung als auch in der Lehre und Forschung. Bist auch außerordentlicher Universitätsprofessor gewesen und hast also viele Jahre an der Universität gewirkt, bevor du 2001 an das Anton-Proksch-Institut gegangen bist, dort eine Abteilung übernommen hast und letztlich dann 2004 ärztlicher Direktor wurdest des Anton-Proksch-Institutes. Du warst immer sehr innovativ, wie ich auch aus eigener Erfahrung ja weiß. Der erste wichtige Meilenstein in unserer Wahrnehmung als Kollegen war die Gründung der Liaison-Ambulanz für Dermatologie, Parasitologie und Psychiatrie an der damaligen ersten Universitätshautklinik, wo eine sehr erfolgreiche interdisziplinäre Zusammenarbeit gestartet wurde und Patienten, die normalerweise weder eine Einsicht noch einen Zugang zu einer Therapie haben und die eine besondere Herausforderung darstellen, derer hast du dich mit großem Erfolg angenommen. Ein zweiter innovativer Schritt ist dir gelungen in deiner Laufbahn am Anton-Proksch-Institut mit der Implementierung des sogenannten Orpheus-Programmes zur Behandlung von Suchterkrankungen. Und für mich als Nicht-Psychiaterin der wesentliche Aspekt ist, dass du den Patienten und Patientinnen sehr viel von der Stigmatisierung genommen hast, sowohl betreffend die Krankheit als auch die Therapie und den Zugang der Therapie viel leichter gemacht hast für viele. Du hast das dann auch auf dem Gebiet des Burnout umgesetzt, dieses Programm, und bist in dieser Hinsicht federführend, sowohl in Österreich als auch international anerkannt. Ein weiterer innovativer Schritt war dann letztlich 2015 die Gründung des Instituts für Sozialästhetik und psychische Gesundheit, über die du dann vielleicht noch selber ein bisschen berichten wirst und welche Bedeutung das gerade jetzt in dieser Zeit der Pandemie hat. Und last but not least möchte ich nicht unerwähnt lassen, die vielen Publikationen, ich glaube über 300 sind es mittlerweile, du hast Bücher geschrieben über deine Hauptgebiete und bist Mitglied und Mitbegründer und teilweise auch Ehrenmitglied von nationalen und internationalen Gesellschaften. Damit hoffe ich, habe ich einen guten Überblick gegeben und darf dich gleich bitten, zu unserem Thema psychosoziale Effekte einer Pandemie und ihre spezifischen Auswirkungen auf den Einzelnen und auf die Gesellschaft Stellung zu nehmen. Es summieren sich ja momentan sehr viele Faktoren, die alle Stress auslösen. Ob das jetzt die Verunsicherung ist wegen der unklaren Prognose, es gibt keine Therapie, es gibt Einschränkungen in der persönlichen Freiheit, finanzielle Einschränkungen und so weiter. In der englischen oder in der internationalen Fachliteratur wird sehr viel von emotional distress gesprochen. Was versteht man darunter? Entspricht das unserer Dysphorie oder was entspricht das?
Also zum Ersten vielen Dank für die Einladung. Zum Zweiten vielen Dank auch für die so freundliche Einleitung. Und vor allem auch vielen Dank, dass ich hier Stellung nehmen kann zu einem Thema, das uns sicher nicht nur die nächsten Wochen, sondern die nächsten Monate und möglicherweise auch die nächsten paar Jahre beschäftigen wird, nämlich die Folgen dieser Covid-Krise, die ja nicht nur eben eine virale Erkrankung ist, sondern letztlich sich auch immer mehr herausstellt, zu einer psychosozialen Pandemie wird. Da sind wir am Beginn erst und da wird es sicher noch einige Folgen geben. Und eine der wesentlichsten Folgen hast du schon genannt, die wird international unter dem Schlagwort Emotional Distress zusammengefasst. Ein Begriff, der sehr problematisch ist, weil der Stressbegriff in den letzten 20, 30 Jahren so unterschiedlich gebraucht worden ist. Man spricht von einem Distress, man spricht von einem Eustress, also von einem guten Stress und von einem schlechten Stress. Die Grenzen sind fließend und letztendlich wird doch ein relativ schwammiges Konzept aus dem Ganzen. Worum es aber geht, ist, dass Menschen in eine Überforderung geraten, mit der sie nicht fertig werden können, weil sie nicht die nötigen Skills, nicht die nötigen Möglichkeiten haben, sich mit dieser Problematik so auseinanderzusetzen, dass sie auch zielführend damit umgehen können. Also es ist besser, von einer massiven Belastungssituation zu sprechen und da kann sich auch jeder gut etwas darunter vorstellen. Jeder von uns war schon in belasteten Situationen, jeder weiß auch sehr genau, wenn er nicht in einer belasteten Situation sich befindet. Und in dieser Belastung kommt es dann zu emotionalen Reaktionen, ziemlich regelhaft. Und eine dieser wesentlichen Reaktionen ist, dass unsere Reizbarkeit steigt, dann übergeht in eine erhöhte Gereiztheit und letztendlich endet in einer gereizten Missgestimmtheit. Der Mensch ist nicht per se böse. Es gibt ganz wenige, die möglicherweise das auch per se sind, aber das ist eine verschwindende Minderheit. Die meisten Menschen wollen ein schönes, glückliches, angenehmes, ruhiges Leben führen und sind also nicht dauernde Streithanseln oder Menschen, die dauernd aggressiv reagieren. Wenn wir aber in Überforderungssituationen kommen, dann passiert es sehr regelhaft, dass zuerst eine erhöhte Reizbarkeit auftritt. Das heißt, Reize, die uns üblicherweise schon unangenehm sind, aber die wir nicht wahnsinnig ernst nehmen, die wir leicht kompensieren können, führen schon zu verbal aggressivem oder auch handlungsaggressivem Verhalten. Im Weiteren kommt es dann zu einer erhöhten Gereiztheit. Das heißt, schon Minimalreize, die uns üblicherweise nicht dazu führen, dass wir gereizt reagieren beziehungsweise dass wir eben aggressiv reagieren, führen schon zu solchen Reaktionen. In Wien sagt man, es reicht schon ein Tupferl. Nicht? Also schon ein bisschen etwas reicht und man ist schon in der Höhe. Und dann im Endstadium kann das dann auch in eine sogenannte gereizte Missgestimmtheit übergehen, mit dem Fachterminus Dysphorie bezeichnet oder dysphorische Gestimmtheit bezeichnet, wo es gar keinen Reiz mehr braucht, sondern wo man schon quasi die ganze Zeit hochgeladen ist und ein dementsprechend aggressives Verhalten hat. Und dieses Verhalten stellt sich bei jedem Menschen ein, beim einen ein bisschen stärker, beim anderen ein bisschen schwächer, je nachdem, wie er mit der Belastungssituation fertig wird. Die Handlungen, die sind sehr unterschiedlich. Das hängt vom soziokulturellen Kontext ab, das hängt von der eigenen Erziehung ab, das hängt natürlich auch von dem ab, was man aus der Umgebung gewöhnt ist. Also ob man quasi nur ein bisschen schimpft oder vielleicht ein bisschen zynisch oder sarkastisch antwortet oder ob man wirklich massiv verbal aggressiv vorgeht oder vielleicht sogar handlungsaggressiv vorgeht, das ist dann soziokulturell bestimmt. Aber dass wir so reagieren auf der emotionalen Ebene, das ist mehr oder weniger ein Grundgesetz.
Und das verstärkt sich jetzt oder der Boden sozusagen ist aufbereitet durch diese Pandemiesituation.
Das große Problem ist, dass wir ja alle in einer solchen Ausnahmesituation noch nie gewesen sind. Es hat schon einige Pandemien gegeben, die aber alle in der Auswirkung nicht vergleichbar gewesen sind. Es hat bis jetzt noch nie einen wirklichen Shutdown gegeben und schon gar nicht so lang und vor allem auch nicht so über weite Bereiche ausgedehnt und vor allem auch geografisch in einer solchen Ausdehnung. Das kennen wir gar nicht. Und damit sind wir natürlich in eine völlig neue Situation geraten und solche neuen Situationen verunsichern immer massiv und belasten in jedem Fall, auch wenn wir jetzt unmittelbar der Einzelne gar nicht belastet ist, denn auch der keinen Covid-Fall in seiner Familie hat, auch der selbst nicht davon unmittelbar betroffen ist, ist natürlich von dieser Pandemie betroffen. Und jetzt gibt es ein zweites Faktum, das leider oft übersehen wird. Wir halten als Menschen Akutbelastungen relativ gut aus, chronische Belastungen aber sehr schlecht. Also auch mir in meinem beruflichen Leben war es immer ganz verwunderlich, was Menschen alles ertragen können an furchtbaren Ereignissen, Tod von nahen Angehörigen, von Kindern, schwere Krankheiten, aussichtslose Situationen. Und die Menschen schaffen das im akuten Fall in der Regel ganz gut, damit umzugehen. Was wir aber ganz schlecht aushalten, sind chronische Belastungen. Das heißt, so eine chronische Belastung am Arbeitsplatz, wo man immer so ein bisschen gemobbt wird, oder eine Problematik im Eheleben, wo man so in der Früh aufsteht und sagt, jetzt schon wieder. Und wir alle, also wir kennen uns natürlich nur vom Hörensagen, aber jeder weiß, worüber man hier spricht in solchen Situationen. Das höhlt uns aus und das führt letztlich in diese chronischen Überlastungssituationen und dann eben in das, was ich zuerst beschrieben habe, in diese erhöhte Reizbarkeit, Gereiztheit und dann auch Dysphorie. Und bei der jetzigen Pandemie haben wir genauso eine chronische Belastung.
Kann man das schon irgendwie erfassen, wie, ob es da zu einer Zunahme von zum Beispiel aggressiven Handlungen gekommen ist? Kann man das schon irgendwie zahlenmäßig erfassen? Lässt sich da ein Trend feststellen?
Es sind diese Effekte natürlich jetzt erst am Beginn und daher sind manche Kennzahlen einfach noch nicht, also vor allem beim selbstaggressiven Verhalten, auch das große Thema des Suizids, das natürlich auf uns zukommen wird, da haben wir noch keine Zahlen und das zeichnet auch im Moment noch nicht, denn das braucht eine gewisse Zeit, bis es dann erst wirklich wirksam wird. Dort, wo wir schon erste Anzeichen haben, und da gibt es ja auch schon einige Medienberichte darüber, ist, dass die häusliche Gewalt zunimmt. Also überall dort, wo schon von Haus aus eine Problematik besteht, ist natürlich eine solche Situation eine, die sich dann noch draufsetzt und dementsprechend multipliziert und dann auch aktualisiert und akkuisiert. Das heißt, wir haben hier schon erste Anzeichen, aber das wirkliche Ausmaß der psychosozialen Pandemie können wir sicher erst in einigen Wochen, möglicherweise sogar erst in einigen Monaten wirklich feststellen. Dass sie kommen wird, ist leider, da braucht man kein großer Hellseher zu sein, zu erwarten, weil es einfach so viele dauerhafte Probleme gibt, die jetzt auf die Menschen zukommen, wirtschaftliche Probleme, aber auch Perspektivenprobleme. Das große Problem von vielen Menschen heute ist, dass sie sich nicht vorstellen können, wie es weitergehen kann. Und das ist natürlich einer der massivsten chronischen Belastungen, die man sich vorstellen kann.
Es war jetzt in einer der Nachrichtensendungen diese Woche, wurde ja auch dieses Thema kurz einmal angerissen, dass eben Depressionen deutlich zugenommen hätten, Angststörungen und Schlafstörungen.
Also ob Depressionen schon zugenommen haben, das wage ich jetzt etwas zu bezweifeln, denn mir ist jetzt keine Studie direkt bekannt aus unseren Breiten, dass das in anderen Breiten, wo schon das Corona-Problem länger da ist, schon der Fall ist. Da gibt es schon Berichte darüber, auch wissenschaftliche Berichte. Aus unseren Breiten gibt es das noch nicht, weil es ja eben einen gewissen Vorlauf braucht einerseits und man muss natürlich auch diese Studien dann dementsprechend durchführen. Also wenn es um harte Fakten geht, dann haben wir die heute noch nicht. Aber es ist einfach erwartbar. Es ist nicht erwartbar im Sinne des Schwarzmalens oder wo man sagt, naja, das wird wahrscheinlich schon so sein, fürchterlich oder etwas Ähnliches. sondern es ist ein regelhafter Verlauf, weil wir es auch aus vielen anderen Gegebenheiten kennen, die zwar nicht so gelagert sind wie hier, aber wo die Grundvoraussetzung der massiven chronischen Belastung genauso gegeben ist, dann kommt es einfach regelhaft dazu. Die Schlafstörungen, da wissen wir schon relativ viel darüber. Das ist keine Frage, dass die schon zugenommen haben. Auch dort, wo wir erste Vermutungen anstellen können oder auch schon erste Daten haben, ist natürlich auch in Bezug auf den Alkoholkonsum, der auf gar keinen Fall weniger wird, sondern eher mehr wird. Auch das ist durchaus verständlich, denn Menschen versuchen natürlich auf der einen Seite ihre Ängste, ihre Spannungszustände, denn das ist es ja, was mit dieser erhöhten Reizbarkeit und Gereiztheit einhergeht, dass wir auch vermehrt Angst entwickeln, dass wir auch vermehrt Spannungszustände entwickeln, Unruhezustände entwickeln. Und da ist der Tranquilizer, der wohl am besten verbreitet ist und am meisten verbreitet ist und auch am besten schmeckt, sicher der Alkohol, und deshalb wird er auch dementsprechend häufig eingesetzt.
Das, damit sind wir ja bei einem ganz wesentlichen Thema, das auch deinen Berufsalltag bestimmt, nämlich dem Suchtverhalten. Der Alkohol ist natürlich der eine Trigger sozusagen, aber es gibt ja auch noch andere Ausformungen des Suchtverhaltens. Welche Rolle spielt da die jetzige Situation?
Also wir sehen in allen Bereichen hier gewissermaßen Zuwachsraten. Der einzige Bereich, der relativ stabil ist, ist der Drogenkonsumbereich, der sogar zum Teil etwas jetzt in der Menge rückläufig ist, weil einfach Drogen schlechter verfügbar sind für Drogenabhängige durch die Grenzschließungen. Und da hat es einfach noch nicht die entsprechenden neuen Wege gegeben oder gibt es noch nicht, um zu diesen Mitteln zu kommen. Aber sonst, also beim Alkohol ist es keine Frage, dass wir hier Zuwachsraten haben. Beim Alkohol spielt ja noch ein zweiter Faktor eine große Rolle. Es ist ja nicht nur die Angst, es sind nicht nur die Spannungszustände und Unruhezustände, die eine Rolle spielen, sondern ist vor allem auch die Langeweile. Der Tag dehnt sich einfach. Eines der Hauptprobleme der Menschen in der jetzigen Krise ist ja, dass sie keine vorgegebene Tagesstruktur mehr haben. Jetzt gibt es Menschen, die von Haus aus ihre Tagesstruktur selbst bilden müssen. Die haben keine Schwierigkeiten in diesen Zeiten. Aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, bei denen die Tagesstruktur einfach vorgegeben ist. Wo das Frühstück, wo das Anziehen, wo das Beginn mit der Arbeit an einen bestimmten Arbeitsplatz, an eine bestimmte Arbeitszeit gebunden ist. Dann gibt es eine Mittagspause, dann gibt es Pausen dazwischen. Irgendwann einmal ist das Ganze auch vorbei und man geht nach Hause. Und damit ist der Tag schon strukturiert und das fällt für viele jetzt weg. Und gerade bei Menschen, die im Homeoffice tätig sind, hören wir das, dass sie quasi hier keine Freizeiten haben, dass sie auch eben diese Strukturen verlieren. Und wenn wir diese Strukturen verlieren, dann haben wir immer große Schwierigkeiten und halten das letztlich schlecht aus. Also es gibt eine Fülle von verschiedenen Problemen, die dazu führen, dass man dann eben versucht, das auch mit Alkohol zu kompensieren. Ein zweiter Bereich sind die Medikamente, sind also vorzugsweise Tranquilantien und auch Schlafstörungen, das hast du schon angesprochen. Die nehmen natürlich zu, und zwar nicht nur die Einschlafstörungen, zum Teil auch die Durchschlafstörungen, weil wenn wir unter so starkem Stress sind, wenn wir unter so starker Spannung stehen und unruhig sind, dann schlafen wir üblicherweise auch schlechter. Wenn wir dann noch mehr Alkohol trinken, dann verschlechtert das den Schlaf noch mehr. Man schlaft zwar ein bisschen leichter ein, aber man schlaft schlechter durch. Und damit kommt man in einen Teufelskreislauf hinein. Und dann haben wir noch den ganz großen Bereich der sogenannten Online-Suchtformen, die natürlich im Moment auch zunehmen. Auch hier haben wir keine guten Daten im Sinne dessen, dass es hier verlässliche Zahlen gäbe, aber wir wissen, dass das Suchtverhalten direkt korreliert ist mit der Verfügbarkeit des Suchtmittels. Da gibt es eine Fülle von Studien und das ist wirklich gut nachgewiesen, dass je besser ein Suchtmittel verfügbar ist, desto mehr wird es genommen, desto mehr Menschen nehmen es auch in höherer Dosierung zu sich und desto mehr Abhängige haben wir. Das gilt für Alkohol, das gilt für Medikamente, das gilt auch für Drogen, für Kokain, für Heroin, für Cannabis, das gilt auch für das pathologische Kaufen und auch für das Online-Sein. Und jetzt wissen wir, dass das Online-Sein natürlich viel leichter und viel besser verfügbar ist. Viele Menschen, die üblicherweise gar nicht oft online sind oder überhaupt noch nicht online waren, sind es jetzt auch notgedrungen, einfach um zu kommunizieren. Und dementsprechend natürlich, wenn man viel Zeit hat, dann verbringt man natürlich auch mit diesen Medien viel Zeit und die Chance, auch davon abhängig zu werden, steigt.
Es ist ja natürlich, weil du jetzt gerade online gesagt hast und viel mehr Menschen und auch viel länger online sind, ist natürlich auch ein Schritt in Richtung Spielsucht, könnte ich mir vorstellen, ein Problem.
Bei der Online-Sucht unterscheiden wir im Prinzip 3 bis 4 Bereiche. Wir haben zum einen bei der Online-Sucht natürlich das Spielen, also die Spielsucht. Man hat quasi ja heute das Casino in der Hosentasche immer mit dabei, mit dem Handy. Also früher musste man irgendwo hingehen, musste sich eintragen lassen, musste sich schön anziehen, um in ein Casino zu gehen. Heute genügt es einfach, dass man das Handy aus der Hosentasche nimmt und ist schon im Casino. Und damit ist die Verfügbarkeit natürlich wesentlich größer. Ein zweiter Bereich ist das Online-Gaming. Das sind also vorzugsweise Persönlichkeitsspiele, Stichwort World of Warcraft oder auch Ego-Shooter oder ähnliche Spiele, wo man über verschiedene Stufen immer weiter in höhere Klassen kommen kann und damit auch angehalten wird, viele Stunden letztlich hier mit dabei sind, die auch eine hohe Attraktivität haben. Ein dritter Bereich, wo wir weniger Daten haben, aber wo es doch auch eine Zuwachsrate gibt, das ist der Bereich der Sexsucht, also vor allem die Online-Pornografie, wo auch Menschen über viele, viele Stunden hier online bleiben, beziehungsweise sich auch davon gar nicht trennen können, auch das ganze Leben dann letztlich darauf zentrieren. Und der Bereich, der am schlechtesten untersucht ist, aber der uns wahrscheinlich in der Zukunft das größte Problem machen wird, sind die Social Media. Das ist der Social Media Bereich, wo eben auch viele Menschen sich gar nicht mehr vorstellen können, quasi ohne diesen Kommunikationsmitteln überhaupt auszukommen. Da sehen wir viele Einzelfälle, die hier große Probleme damit haben, aber da gibt es noch keine wirklichen Studien. Also der Online-Bereich ist quasi aufgespaltet in verschiedene Bereiche, was dann auch für die Therapie von großer Bedeutung ist. Das Einzige, was quasi gleich ist für alles, dass das Mittel zum Zweck der Computer oder das Handy ist.
Ja, man ist nahezu angewiesen, nicht? Und dass die richtige Dosis dann zu finden, ist sicher nicht so einfach. Darf ich zu einem Begriff etwas fragen, den ich gefunden habe, und zwar Post-Traumatic Stress Disorder. Ich habe gelesen, dass auch wenn eine solche virale Infektion wie diese, die wir jetzt haben, die potenziell lebensbedrohlich ist, die sogenannten Kriterien für eine posttraumatische Stressstörung nicht erfüllt. Möchte ich gerne fragen, erstens, was sind diese Kriterien und was unterscheidet jetzt diese Situation oder wird diese Situation unterscheiden von einem posttraumatischen Stresssyndrom?
Wir müssen ja 2 Dinge voneinander trennen. Das eine sind Diagnosekriterien, die dazu da sind, dass wir international vergleichbare Studien durchführen können, wie zum Beispiel die ICD-Diagnostik, die eben dazu geschaffen worden ist, dass wir eine einheitliche Diagnostik weltweit haben. Und das andere ist, sich die Frage zu stellen, worunter leidet ein Mensch? Das ist nicht unbedingt ganz das Gleiche. Und es wird in den Diagnosekriterien das Leiden des Menschen oft nicht in dem Maße abgebildet, wie es auch wirklich den Einzelnen betrifft. Und so gibt es eine formale Diskussion, so möchte ich es am ehesten bezeichnen, über Kriterien der posttraumatischen Störungen, ob jetzt eine solche Pandemie als ein Trauma gesehen werden darf oder nicht. Da kann man lang darüber akademisch streiten, ganz interessante Diskussionen, die aber dem einzelnen Patienten überhaupt nicht helfen. Denn wenn er massiv traumatisiert wird durch dieses Geschehen, dann ist er einfach traumatisiert. Und ob jetzt die Fachleute das als ein objektives Trauma anerkennen oder nicht, spielt im täglichen Leben des Patienten eine untergeordnete Rolle. Und so gesehen glaube ich, ist das doch mehr eine akademische Diskussion, die, wie gesagt, eine sehr, sehr wichtige ist. Und ich selbst bin auch der Vorsitzende einer Sektion Psychopathologie, also die sich mit Krankheitsdiagnostik beschäftigt, der der Weltpsychiatrieorganisation, wo wir diese Diskussionen sehr intensiv führen. Aber in der klinischen Praxis, also der vor Ort Tätige hat von diesen Diskussionen, das muss man ehrlicherweise sagen, nicht allzu viel. Da geht es einfach darum, abzuschätzen, was führt den Menschen wirklich in eine massive Leidenssituation. Und da ist es gar keine Frage, dass Ereignisse, die einerseits unerwartet sind, die dazu führen, dass das Leben nachher nicht mehr so ausschaut wie vorher und dass wir vor allem in eine völlig neue Situation gestoßen sind, wo wir keine Handlungsmöglichkeiten oder auch Handlungsautomatismen noch entwickelt haben, dass die zu einem massiven Leiden führt. Das ist gar keine Frage. Und die Covid-Krise ist für viele Menschen genau ein solcher Auslöser. Und dann gibt es eine zweite Gruppe. Und diese Menschen werden retraumatisiert durch diese Covid-Krise. Und da habe ich selbst eine ganze Reihe von Patienten, zum Beispiel Patienten, die den Krieg in unserem Nachbarland, in Bosnien, Serbien, Kroatien etc. miterlebt haben, die jetzt hören, es ist wieder eine Kriegssituation und rein dieses Narrativ, wir sind jetzt wieder im Kriegsfall, führt dazu, dass es zu einem Wiederaufflackern der dramatischen Erlebnisse kommt, denen sie ausgesetzt gewesen sind. Oder eine andere Patientin, die mich besonders betroffen gemacht hat, eine schon ältere Patientin, 85, die schon ein ungeliebtes Kind gewesen ist und der immer gesagt worden ist, eigentlich wollen wir mit dir nichts zu tun haben, aber jetzt bist du halt auf der Welt und dann bist du halt da und das ist schon gut so, aber im Prinzip bist du hier eingebrochen und machst uns nur Schwierigkeiten. Und jetzt hört sie, dass sie in der Covid-Krise zu der Altersgruppe gehört, die eigentlich daran schuld ist, dass es zu dieser wirtschaftlichen Problematik kommt, weil man hätte ja nur die Menschen schützen müssen, nur die alten Menschen schützen müssen, die Jungen hätten das gar nicht gebraucht, man hätte gar nicht herunterfahren müssen. Und plötzlich erlebt sie sich wieder als dieser ungeliebte Mensch, den eigentlich keiner haben möchte. Und das wird wieder eine Depression. Diese Fälle, und da könnte ich jetzt viele, viele noch aufzählen, das ist alles im Umfeld der posttraumatischen Störungen. Ein Großteil davon entspricht auch den Kriterien der WHO. Ein Großteil entspricht nicht den Kriterien der WHO, aber auch jene, die nicht den Kriterien der WHO entsprechen, brauchen letztlich unsere Hilfe.
Haben den entsprechenden Leidensdruck, nicht?
Und haben den entsprechenden Leidensdruck. Und es geht ihnen auch wirklich schlecht. Es ist nicht nur jetzt quasi eine Wehleidigkeit, die diese Menschen haben, sondern sie werden wirklich in für sie aussichtslose bis ausweglose Situationen gedrängt.
Wie geht man, oder wie groß ist das Problem der Stigmatisierung? Das fängt an beim Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes unter Umständen und geht dann bis zur Quarantäne oder sogar Isolation aufgrund Erkrankung?
Wir haben eine Fülle von Stigmatisierungen im Moment. Wir haben natürlich die Stigmatisierung der psychischen Krankheit. Das hat schon Robert Musil im Mann und Eigenschaften sehr schön ausgedrückt, wenn er über den Moosbrugger, das ist die Figur, die für psychische Krankheit und für das Böse steht in seinem Roman, er sagt, dieser Moosbrugger leidet nicht nur an einer minderen Gesundheit, sondern auch an einer minderen Krankheit. Und das ist es auch. Es gibt zwei große Erkrankungen, die immer wieder auch die Strafe Gottes gewesen sind. Das sind die psychischen Erkrankungen und das sind die Hauterkrankungen. Die beiden sind eben besonders stigmatisierende Erkrankungen. Von den psychischen Erkrankungen ist nochmals die Suchterkrankung wohl die stigmatisierendste und stigmatisierteste. Denn da wird oft sogar den Menschen das Kranksein abgesprochen. Sie sollen sich einfach nur zusammenreißen und das halt nicht tun und dann wird schon alles wieder gut gehen. Also diese Stigmatisierung gibt es. Aber es gibt heute auch eine zweite Form der Stigmatisierung, die uns, denke ich, sehr nachdenklich werden lassen muss. Und das ist, dass wir jetzt in die Phase der Schuldzuweisungen kommen. Was übrigens etwas sehr Typisches ist, da gibt es auch viele Untersuchungen, immer wenn Krisen auftreten, wird es zuerst einmal negiert, dann irgendwann einmal bemerkt man, dass man es nicht negieren kann, dann wird es als solches gesehen, meist als eine desaströse Situation. Und dann kommt schon die Schuldzuweisung, man braucht einen Schuldigen, der letztlich dafür herhalten muss. In den seltensten Fällen wird auch das letzte Stadium erreicht, das ist dann eine Solidarisierung, wo wir dann gemeinsam versuchen, die Krise auch zu bewältigen. Da hoffen wir alle, dass wir irgendwann hinkommen. Im Moment sind wir noch, glaube ich, in der Phase der Schuldzuweisung oder viele Menschen der Schuldzuweisung und die sind mannigfach. Und die üblichen Schuldigen, die ja weltweit immer wieder eingesetzt werden, also bestimmte Glaubensrichtungen auf der einen Seite und Fremde auf der anderen Seite, die halten im Moment nicht wirklich gut her. Bei den einen ist es nicht wirklich gut argumentierbar und bei den anderen gibt es einfach in dem Maße im Moment nicht, weil alles zu ist und weil es entsprechend keine Bewegungen gibt. Und man sucht dann die nächsten Schuldigen. Und im Moment scheint es doch so zu sein, dass die Alten die sind, die hier zu den Sündenböcken gemacht werden, übrigens ein Begriff, der ja aus dem Judentum kommt und wirklich den Bock dann in die Wüste geschickt hat. Und diese Mechanismen sind also ganz alte und die letztlich auch jetzt wieder zum Tragen kommen. Und hier werden Menschen stigmatisiert, die gar keine Chance haben, letztlich nicht stigmatisiert zu werden. Es kann ja ein älterer Mensch nichts dagegen tun, dass er älterer Mensch ist und auch wenn er 100-mal gar nichts angestellt hat, alles brav eingehalten hat, wird er doch für die Wirtschaftskrise von vielen heute schon für verantwortlich erachtet. Also diese Form der Stigmatisierung halte ich für eine hochproblematische, weil sie ja noch dazu sehr realitätsnah ist, insofern als wir ja immer mehr alte Menschen haben werden und in der Tat unser Wirtschaftssystem ein großes Problem haben wird damit. Es wird einfach relativ bald nicht mehr dieses System funktionieren, dass junge Menschen, alte Menschen in Pension erhalten können, weil es sich einfach von der Zahl nicht gut ausgeht. Und damit wird natürlich dieses Problem noch verschärft und diese Stigmatisierung noch verschärft.
Ja, das ist natürlich jetzt ein ganz wichtiges und auch sehr heikles Thema, das du da angesprochen hast. Und da wird es wohl wirklich es ist wirklich zu hoffen, dass also diese Solidarität dann doch überhand nimmt, sozusagen das Gefühl der Solidarität, dass man eben gemeinsam diese Probleme auch der Finanzierung der langfristigen meistert. Ja, bitte.
Ich denke, das, was du gesagt hast, ist das Allerwichtigste, dass wir jetzt aus dieser dritten Phase der Schuldzuweisung, diese Phasen laufen ja mehr oder weniger automatisiert ab. Das Problem ist nur, dass viele Menschen in den einzelnen Phasen stecken bleiben. Also es ist nicht so, dass alle Menschen alle Phasen durchlaufen. Es gibt ja ein Vier-Phasen-Modell, ein Drei-Phasen-Modell, ein Acht-Phasen-Modell. Also es gibt verschiedene Modelle, aber sie haben alle das Gleiche. Am Anfang steht das Neglect, am Anfang steht die Situation, dass man so tut, als ob es das Problem nicht gäbe. Das war ja auch in unseren Breiten so zu sehen. Ne? Manche Politiker sind bis heute da drinnen stecken geblieben. Die haben also die nächste Phase des Ernstnehmens noch gar nicht erreicht. Andere haben das schon erreicht und haben es ernst genommen, haben dann entsprechende Maßnahmen gesetzt. Und dann kommt eben diese Phase der Schuldzuweisung. Da steigen wir jetzt gerade ein. Und zu hoffen ist, und vor allem alle Anstrengungen sollten dorthin gehen, dass wir dann in eine Solidaritätsphase kommen. Denn eines ist schon klar. Egal, um welche Krise es sich handelt, und daher auch bei der Covid-Krise, wir können Krisen nicht alleine bewältigen. Das Modell, das ja sehr weit verbreitet ist, ich schaffe alles alleine, ich brauche niemanden, das ist hier einfach letztlich nicht anzuwenden. Wir werden es nur gemeinsam schaffen und daher brauchen wir auch diesen Schritt in die Solidarität. Und ich denke, das wird jetzt unsere aller gemeinsame große Aufgabe sein, den Menschen zu dieser Solidarität zu finden, einfach zu einer neuen Gemeinschaft finden, zu einem schönen gemeinsamen Leben, wo wir eben uns dementsprechende Hilfestellungen auch geben. Und da bin ich auch beim Kernthema letztlich des Instituts für Sozialästhetik und psychische Gesundheit, denn genau um die Erforschung dieses Zusammenlebens geht es in der Sozialästhetik. Wie können wir es schaffen, letztlich eine Welt zu kreieren, die für uns alle schön ist, aber wo wir auch die Hilfestellungen haben, die wir letztlich alle brauchen.
Und die wir vielleicht auch annehmen können, weil du ja vorher gemeint hast, jeder ist sich selbst genug und schafft alles alleine. Und das, denke ich, ist doch auch die Auswirkung auf das Kollektiv oder auf die Gesellschaft, die Pandemie dann hat. Nicht?
Du hast völlig recht. Das große Problem ist nämlich gar nicht so sehr, dass es nicht Menschen gäbe, die Hilfestellungen anbieten. Das große Problem besteht darin, dass viele Menschen diese Hilfen einfach nicht annehmen können, weil noch immer, gerade in Zeiten wie heute, es so vorherrschende Meinung ist, dass Hilfe annehmen mit Schwäche gleichgesetzt wird. Also ich schaffe es einfach nicht, weil ich schwach bin und daher brauche ich Hilfe. Dabei vergessen wir ganz, dass wir ja von Beginn an, schon wenn wir auf die Welt kommen, auf die Gemeinschaft von anderen Menschen angewiesen sind. Wir sind einfach Gemeinschaftswesen. Ob wir das jetzt wollen oder nicht, das steht hier nicht zur Debatte. Denn wir sind es einfach und das sind wir auch ein Leben lang. Also nicht nur als Babys, auch nicht nur als alte, gebrechliche Menschen, sondern auch in allen Lebensaltern dazwischen.
Darf ich noch eine kurze Frage stellen zum Schluss? Man könnte natürlich jetzt noch mindestens genauso lange weiterreden über die Möglichkeiten der Interventionen. Was vielleicht für uns sehr interessant ist, weil ja doch die Telemedizin, wir verbringen mehr Zeit am Computer, die Telemedizin, das ist natürlich jetzt die Chance, dass sie sich weiterentwickelt und mehr implementiert wird als vorher. Es gibt ja auch eine Reihe von psychosozialen Interventionen mittels Telemedizin oder Teleordination. Wie beurteilst du das? Ist das eine Hilfe? Was könnte man da annehmen?
Also ich denke, zum Ersten, wir leben in einem auch digitalen Zeitalter und da lege ich großen Wert darauf, auf das Wort auch. Es ist nicht nur ein digitales Zeitalter, es gibt wunderbare Handlungen, die digital gar nicht so schön sind. Und jeder kann jetzt seine Fantasie freien Lauf lassen. Eigentlich die viel schöneren Dinge sind nicht digital. Also wir leben aber in einer Welt, wo digitale Medien eine sehr große Rolle spielen und auch nicht wegzudenken sind. Und sie werden auch in den nächsten Jahrzehnten nicht wegzudenken sein. Und da müssen wir uns damit auseinandersetzen. Ich sehe die große Gefahr darin, in der Telemedizin, wenn sie als eine Alternative gesehen wird. Also wenn sie als eine Alternative zu einer Humanmedizin gesehen wird, also zu einer Medizin, wo man mit dem Menschen unmittelbar Kontakt hat, dann denke ich, geht es ganz in die falsche Richtung und das wäre auch fatal. Und es gibt aber natürlich vor allem sehr ökonomiegetriebene Denker beziehungsweise auch Politiker, die das in diese Richtung treiben wollen. Und das halte ich für höchst problematisch. Als Komplementärmedizin halte ich es für großartig, gar keine Frage. Also es gibt eine ganze Reihe von Bereichen, wo wir heute auch mit digitalen Medien, mit dem, was aus meiner Sicht fälschlicherweise als künstliche Intelligenz bezeichnet wird, weil es mit Intelligenz nichts zu tun hat, aber wo einfach Maschinen Dinge besser machen können als Menschen. Und das gibt es Gott sei Dank. Ja, es gibt ja auch Bagger, die können wesentlich mehr Erdreich aufheben als ich selbst. Und wir können alle sehr froh darüber sein. Und ich bin auch sehr froh darüber, wenn es eine Maschine gibt, die rascher rechnen kann als ich. Ja, das hat aber mit Intelligenz noch nicht unbedingt etwas zu tun. Aber da könnten wir lange drüber sprechen, was Intelligenz ist und was menschliche Intelligenz bezeichnet. Aber ich denke, das zu nützen, ist großartig und ist fantastisch. Also Telemedizin als Komplementärmedizin wunderbar, als Alternativmedizin ist es zutiefst abzulehnen.
Ja, das kommt. Wir kommen jetzt langsam zum Ende. Ich denke, wir haben ein sehr breites Spektrum jetzt mittlerweile abgedeckt, viele Fragen angerissen, vieles beantwortet, manches muss offen bleiben. Du hast auch vieles sehr gut relativiert in der Bedeutung. Würdest du zum Schluss vielleicht noch einen Rat oder deine Meinung dazu sagen, was man noch an Aufklärung machen kann, um, wie gesagt, die Problematiken, die wir da besprochen haben, nicht ausufern zu lassen? Aufklärung, Information, wo könnte man da noch ansetzen?
Also ich denke, dass dass es eine Veränderung im Diskurs braucht. Wir sprechen heute sehr viel über Ansteckung, über virale Ansteckung, was wir dagegen machen können, und das ist gut so. Wir sprechen sehr viel über wirtschaftliche Folgen, und auch das ist gut so, dass wir darüber sprechen. Aber worüber wir heute noch sehr wenig sprechen, ist über das, was ich als psychosoziale Pandemie bezeichnen möchte. Und es ist in der Tat eine Pandemie, es ist ansteckend, genauso wie eine virale Erkrankung ansteckend ist. Und das sind die mannigfachen psychosozialen Probleme, in die die einzelnen Menschen gedrängt werden und mit denen sie versuchen müssen, fertig zu werden. Und wenn wir sie aber negieren, wenn wir so quasi in der ersten Stufe der Krisenbewältigung stecken bleiben, dann werden wir sie nicht bewältigen können. Also wir brauchen hier ein Hinsehen und wir brauchen auch das Entwickeln von Strategien, um mit dieser psychosozialen Pandemie auch wirklich fertig zu werden. Und damit unmittelbar verbunden ist der Appell daran, dass wir Krisen nur gemeinsam lösen können. Und da ist der persönliche Kontakt das Wesentlichste. Es gibt ja ein furchtbares Wort, das heute die Runde macht, das ist Social Distancing, was völlig aus meiner Sicht unpassend ist. Denn es geht gar nicht um Social Distancing, sondern es geht um körperliches, also Physical Distancing. Das brauchen wir, um einfach die virale Pandemie einzudämmen. Aber was wir brauchen, ist psychosoziale Nähe und psychosoziale Wärme. Und nur damit werden wir letztlich auch diese Krise bewältigen können. Wenn wir aber in diese Phase der Solidarität, in diese Phase des sozialästhetischen Zusammenlebens kommen, dann bin ich höchst optimistisch, dass wir Menschen auch diese Krise gut bewerkstelligen können, auch gut meistern können. Wie wir übrigens schon viele, viele Krisen, die so ausgesehen haben, dass wir sie nicht meistern können, auch gut gemeistert haben.
Das ist ein wunderschöner Schlusssatz und den lassen wir jetzt so stehen. Und ich bedanke mich sehr herzlich für deine Bereitschaft für dieses Interview. Danke vielmals.
Ich bedanke mich auch sehr und alles Gute und alles Schöne.
Danke gleichfalls.